Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» Flucht auf Ceuta. Es waren Bilder, die wir so schnell wohl nicht mehr vergessen werden.
Es ist eine ruckartige Migrationsbewegung und eine von schon fast historischen Ausmaßen.
Ende Juli haben zehntausende junge Menschen aufs Mal in die spanische Exklave Ceuta migrieren. Sie haben zu Fuß versucht, via Marokko die Grenze zu überqueren oder sind stundenlang an der Küste entlang geschwommen. Mindestens 100 Migrantinnen und Migranten sind gemäss Schätzungen dabei gestorben und die, die überlebt haben, sind zum allergrössten Teil auf Marokko zurückgedrängt worden.
Enttäuscht und resigniert, die Migranten von Ceuta kehren nach Marokko zurück.
Viele haben es offenbar wieder versucht. In den letzten Tagen ist ein neuer Ansturm befürchtet worden.
In den sozialen Medien kursieren offenbar entsprechende Aufrufe.
Währenddessen streitet man sich in der EU, ob die Aussengrenzen besser geschützt werden sollen. Wir wollen heute verstehen, was treibt die jungen Marokkanerinnen und Marokkaner aus ihrem Land, obwohl die Wirtschaft in Marokko seit Jahren boomt. Wie reagiert Europa und könnte es tatsächlich noch mal zu einem Ansturm kommen? Das und mehr besprechen wir heute mit dem Bernd Dörries, Nahostkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger. Er ist auf Marokko gereist und erzählt uns heute von seinen Eindrücken. Das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hoi Bernd.
Hallo.
Bernd, Ende Juli sind die Szenen um die Welt gegangen. Tausende, vor allem junge Menschen, sind auf Ceuta geströmt. Die Stadt war sehr überfüllt. Was haben die Bilder bei dir ausgelöst, die du dort gesehen hast?
Das waren natürlich erstaunliche und unglaubliche und überraschende Bilder. Es hatte ja fast was Apokalyptisches, wie dort Zehntausende, 70.000 sollen es ja insgesamt gewesen sein, dicht an dicht durch das Meer warten. Bei vielen hat man ja gesehen, dass sie überhaupt nicht schwimmen können, dass sie Schwimmflügel von kleinen Kindern an den Armen hatte. Die Menschen sind da über die Berge geklettert, haben sich versucht, durch Zäune zu zwängen. Da hat man natürlich gedacht, da muss ein unglaubliches Unglück passiert sein. Ein Krieg oder eine Naturkatastrophe, dass so viele Menschen innerhalb eines so kurzen Zeitraums sich auf den Weg machen unter Todesgefahr. Es sind ja um die 100 Menschen auch gestorben, die meisten sind ertrunken. Aber es gab diesen Krieg nicht und es gab diese Naturkatastrophe nicht. Und das hat natürlich Fragen aufgeworfen. Das hat natürlich viele Menschen beunruhigt, sowohl in Marokko als auch in Europa.
Mhm. Wir werden nachher auf die Beweggründe eingehen. Vielleicht noch, damit man sich das räumlich vorstellen kann. Wie nahe ist es von Marokko ins EU-Gebiet Ceuta?
Also die Stadt Ceuta ist quasi das Ende einer kleinen Landzunge. Das sieht, wenn man ein paar Kilometer weg ist von diesem Ort, alles unglaublich beschaulich aus. Diese Landzunge, da sieht man alte, schöne Häuser, da sieht man Wald, da sieht man Strände. Und man merkt erst gar nicht, dass dieses Stück Land vom eigentlichen Gebiet Marokkos getrennt ist. Nähert man sich dann, merkt man das natürlich sehr schnell. Die Strände sind abgesperrt auf der marokkanischen Seite. Es ist sehr viel Polizei. Man sieht Mauern, man sieht Zäune mit Stacheldraht, man sieht Überwachungskameras. Wenn man von der Küste den Berg hoch schaut, sieht man überall Polizeiposten, Aussichtsposten. Man sieht teilweise Hubschrauber kreisen, man sieht Wasserwerfer dort stehen. Also man merkt dann schon relativ schnell, dass hier etwas ist, dass hier eine Grenze entstanden ist, die natürlich anders aussieht als andere Grenzen, die natürlich dann irgendwie auch an den eisernen Vorhang zwischen Ost und West erinnert, die schon auch etwas Gewalttätiges ausstrahlt.
Am letzten Wochenende ist ja jetzt nochmal so ein Ansturm befürchtet worden.
Erhöhte Alarmbereitschaft in Marokko und Spanien an diesem Wochenende, weil in den sozialen Medien seit Tagen Aufrufe kursieren, wieder zu versuchen, in die spanische Exklave Ceuta in Nordmarokko zu gelangen, wie schon Ende Juli.
Das Mal ist es aber vergleichsweise ruhig geblieben, oder?
Ja, das sollen nur einige hundert Marokkaner und Migranten aus Subsahara-Afrika gewesen sein, die sich da offenbar in sozialen Medien verabredet haben, wohl in der Hoffnung vielleicht, dass es nochmal so viele werden wie davor, dass man eben in einer großen Masse von Menschen, Migranten auf diese Grenze zustürmen kann und vielleicht dann die marokkanischen Sicherheitskräfte und die spanischen überwältigen kann. Das ist aber nicht passiert. Marokko hat die Grenzregion weiträumig abgesperrt und es haben wirklich nur ganz, ganz wenige geschafft, sich irgendwie durch den Wald oder durch die Flusstäler da durchzuschlagen. Aber das war natürlich nichts im Vergleich zu dem Wochenende davor. Und nach meinem Wissen haben es vielleicht auch nur ein paar Einzelne überhaupt nach Ceuta geschafft.
Du bist kürzlich auf Marokko gereist, um die Massenbewegung vom Juli zu verstehen. Wo bist du unterwegs gewesen und was hast du angetroffen?
Ich war 4 Tage in Marokko unterwegs und habe eigentlich den ganzen Norden bereist. Angefangen habe ich in Casablanca. Dort habe ich einige Jugendliche getroffen, die versucht haben, nach Ceuta zu flüchten, die das auch geschafft haben, die aber nun schon wieder zurück waren in Casablanca, in der Wirtschaftsmetropole Marokkos. Dann war ich in der Stadt Tanger, die ja quasi der Straße von Gibraltar gegenüber liegt. Dort kommt man hin und denkt sich wirklich eigentlich sofort, warum wollen die Menschen eigentlich von hier weg? Also Tanger ist eine unglaublich belebte Stadt mit viel Atmosphäre, in der man aber auch sieht, dass das Land einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung durchlebt hat in den letzten Jahrzehnten. Da ist der große Hafen Tanger Med, also der größte Hafen der Mittelmeerregion. Man sieht dort die Hochgeschwindigkeitsstrecke, die von dort nach Casablanca führt und die mittlerweile auch weitergebaut wird bis nach Marrakesch. Es ist eine Stadt mit unglaublicher Dynamik und in der man von außen denkt, wow, hier passiert ja total viel. Da gibt es Autofabriken, Renault und Peugeot lassen dort ganz, ganz viele Autos produzieren. Und dann bin ich weitergefahren über die Berge auf die andere Seite dieses Küstenzipfels an die Grenze eben zu Ceuta und habe mir da angeschaut, wie die Lage sich dort gestaltet. Da hat man natürlich schon auf dem Weg gemerkt, dass unglaublich viel Polizei unterwegs ist. Und schließlich war ich noch in der Stadt Tetuan. Tetuan ist die ehemalige Hauptstadt von Spanisch-Marokko, also aus der Zeit, in der Marokko eine spanische Kolonie war. Und dort habe ich mich mit lokalen Journalisten getroffen, die mir so ein bisschen erzählt haben, was die letzten Tage passiert ist. Und dort habe ich mich auch mit einer Mutter getroffen, deren Tochter nach Ceuta geflüchtet ist. Die Tochter heißt Fatin, eine erfolgreiche Fußballspielerin. Und die Mutter hat mir eben ein bisschen ihre Geschichte erzählt, wie sie die Tochter am Tag der Flucht morgens geweckt hat und gesagt hat, die Grenze ist offen, wenn du flüchten willst, dann kannst du das jetzt tun. Und das war das letzte persönliche Gespräch mit der Tochter.
Was ist passiert? Also weiß sie, was mit ihrer Tochter passiert ist, der Vater?
Das weiß sie natürlich nicht ganz genau. Sie vermutet aber natürlich, dass sie ertrunken ist. Die Leiche wurde gefunden und die Leiche wurde nach Marokko zurückgebracht. Und die Tochter liegt mittlerweile auch beerdigt auf dem Friedhof, der sich dem Haus genau gegenüber befindet.
Also der Vater war ja nicht ihr erstes Kind, oder? Wo hat er auf Spanien reisen?
Nein, genau. Die Mutter hat insgesamt 4 Kinder, 2 Töchter und 2 Söhne. Und der älteste Sohn hat es bereits vor einem Jahr geschafft, nach Spanien zu kommen. Die Umstände sind mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar geworden. Laut Aussage der Mutter ist er auch nach Ceuta gesprungen, hat es dort irgendwie geschafft, nach ihrer Aussage in ein Aufnahmezentrum zu kommen und ist von dort dann nach Spanien transferiert worden, wo er jetzt angeblich in der Landwirtschaft arbeitet.
Wenn ich das richtig verstehe, haben die Eltern das ja auch unterstützt, oder, dass ihre Kinder auf Ceuta wenden. Also warum? Was suchen die jungen Menschen in Spanien?
Also ich habe mit vielen jungen Menschen gesprochen und sie natürlich auch gefragt, wie ihre Eltern darüber denken, dass sie sich in Lebensgefahr bringen und dass sie natürlich auf der Suche sind nach einem neuen Leben, das sie dann womöglich von ihrem Alten und damit auch von der Familie abschneidet. Auf was ich da gestoßen bin, sind sehr unterschiedliche Motive oder sehr unterschiedliche Beziehungen auch zwischen Eltern und Kindern. Viele Kinder, die ich gesprochen habe, kommen aus Familien, in denen der Vater nicht mehr Teil der Familie ist, wie bei Fatin. Andere haben mir davon berichtet, dass der Vater gestorben ist. Das sind also Familienverhältnisse, wo nach meinem Empfinden auch eine Menge Gleichgültigkeit herrscht, was das Leben der Kinder angeht. Gleichzeitig gibt es natürlich auch in vielen Familien die Hoffnung, eine abstrakte Hoffnung, dass die Kinder es irgendwie nach Europa schaffen, dass sie dort irgendwie einen Job bekommen, der viel Geld bringt und dann nach Hause kommen und vielleicht ein Haus bauen für die Familie, vielleicht ein Haus bauen für die Eltern. Das ist so der große Traum, auf den man immer wieder stößt. So, sowohl bei Eltern als auch bei den ja oft wahnsinnig jungen Migranten, die 16, 17, 18 Jahre alt sind. Das sind Träume, die natürlich auch im Netz, auf Facebook, auf Instagram, auf vielen WhatsApp-Gruppen multipliziert werden, für die es nach meiner Ansicht nach in der Realität nicht so wahnsinnig viel Gründe zur Hoffnung gibt. Weil selbst wenn ein Marokkaner in Spanien ankommt, hat er nicht unglaublich viele Optionen. Er hat die Option, vielleicht in der Landwirtschaft zu arbeiten, zu sehr geringen Löhnen, als Tagelöhner sich durchzuschlagen. Und natürlich rutschen auch sehr viele in die Kriminalität ab oder haben vielleicht auch sogar von vornherein den Vorsatz, im Drogenhandel oder in ähnlichen Milieus ihr Geld zu machen.
Lass uns noch ein bisschen über Marokko reden. Du hast vorher auch gesagt, oder, wo du angekommen bist, hast du gemerkt, wow, das sind zum Teil Städte, wo sehr viel geht. Und eben nach dem Massenansturm haben viele wahrscheinlich den Eindruck gehabt, dem Land geht es schlecht. Oder wie du gesagt hast, man hat so ein bisschen die Szenen aus Kriegssituationen kennt, dass so viele Leute wegflüchten. Im Gegenteil hat Marokko aber einen Aufschwung erlebt. Wie zeigt sich das?
Das zeigt sich, dass man natürlich erstmal als Besucher, der mit dem Flugzeug kommt, auf einen tollen Flughafen landet, dann steigt man in eine wirklich sehr gut funktionierende S-Bahn, fährt in die Hauptstadt Casablanca. Dort gibt es dann große Boulevards mit viel Grün, alles ist aufgeräumt. Für mich als Deutschen, den ich bei jedem Deutschlandurlaub denke oder mit Schmerz sehe, wie die deutsche Infrastruktur zerfällt, wie die Bahn immer unpünktlicher wird, ist das jetzt so auf den ersten Blick fast wie eine kleine heile Welt, fast wie ein Land, das, von dem man es nicht gedacht hätte, dass Deutschland zumindest in einigen Aspekten, wie gesagt, auf den ersten Blick vielleicht sogar überholt oder mehr versucht, dort etwas zu schaffen, was tatsächlich auch funktioniert. Also man sieht eben die Hochgeschwindigkeitsstrecken, man sieht die neuen Straßenbahnen in Casablanca oder auch in der politischen Hauptstadt Rabat, man sieht viele neue Hochhäuser, man sieht das neue Theater in Rabat und es passiert ganz viel, überall drehen sich die Kräne und man denkt irgendwie so, das ist ein Land im Aufschwung. Wenn man dann ein bisschen länger geblieben ist und sich mit Leuten unterhält, merkt man natürlich schon auch, dass das so ein bisschen so eine Art Vitrine ist, so ein Schaufenster, das eben schon auch genau das Gefühl erzeugen sollte, das ich habe. Aber dass es natürlich auch viele Regionen gibt im Land, die abgehängt sind, die ländlichen Regionen oder eben auch die Vorstädte der großen Metropolen, wo es eben schon deutlich anders aussieht. Das sind keine Slums, das sind keine Wohnviertel, wo irgendwie offene Abwässer rumfließen, wie man sie aus Subsahara-Afrika kennt. Aber das sind natürlich schon äußerst simple Gegenden, wo der Aufschwung eben noch nicht angekommen ist.
Was haben dir denn die jungen Menschen erzählt? Warum wollen sie weg?
Viele junge Menschen berichten von dem, was ich eine gläserne Decke nennen würde. Die sehen natürlich, was um sie herum passiert, dass neue Straßen gebaut werden, dass neue Hochhäuser gebaut werden, dass das Land irgendwie auf der einen Seite boomt. Es werden dort mittlerweile mehr als 1 Million Autos produziert. Also auf der einen Seite hat Marokko das, was sich Deutschland und Europa wünschen würde, eine Autoindustrie, die wächst, in der sich immer mehr Zulieferbetriebe ansiedeln, auch aus der Schweiz, aus Deutschland, aus ganz Europa. Gleichzeitig erzählen sie natürlich, dass die Löhne, die dort gezahlt werden, nur sehr, sehr gering sind. Sie sprechen dann selber auch oft von Ausbeutung. Der Mindestlohn liegt bei ungefähr 300 Euro im Monat in Marokko. Als einfacher, ungelernter verdient man wahrscheinlich nur diesen Mindestlohn in der Autoindustrie, vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht 400-500 Euro. Aber davon kann man in Marokko eben kein Leben führen, so wie man sich das vorstellt. Eigentlich alle jungen Marokkaner, mit denen ich gesprochen habe, die teilweise auch schon Mitte 30 waren, wohnen noch bei ihren Eltern zu Hause. Das heißt, sie können über ihr Leben nicht frei entscheiden, was ihren Wohnort und ihre Wohnsituation angeht. Natürlich aber auch, was ihr weiteres Leben angeht, weil da sind immer noch die Eltern. Es ist immer noch eine relativ traditionelle Gesellschaft und das bedeutet, dass die Eltern natürlich mitentscheiden. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, dass Marokko wahnsinnig viele richtige Entscheidungen getroffen hat, was die Infrastruktur angeht, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, wenn man es mit dem Rest von Subsahara-Afrika vergleicht. Aber natürlich vergleicht sich Marokko nicht mit Subsahara-Afrika, sondern Marokko vergleicht sich natürlich mit Europa. Mit Spanien und Portugal wird die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 ausgetragen. Das ist so der Maßstab. Das sind die Länder, zu denen man aufschließen will. Und natürlich vergleichen sich auch die jungen Marokkaner nicht mit der Lage junger Menschen in Ghana oder in Nigeria oder Senegal, das ja auch nicht sehr weit entfernt ist, sondern natürlich vergleicht man sich mit Spanien, mit Deutschland. Und man schaut natürlich, was man da verdienen kann. Und selbst wenn es eben nicht gut läuft und man nach Spanien schafft und dort nur Tagelöhner ist oder nur einen Job in der Landwirtschaft ergattert, verdient man eben oft doch noch mehr als in Marokko.
Hast du den Eindruck gehabt, jetzt die Massenflucht von Ende Juli, das ist quasi eine einmalige Sache gewesen? Oder was haben die jungen Menschen gesagt? Würden sie es wieder versuchen?
Da habe ich sowohl als auch Menschen getroffen. Es gab zum Beispiel den Ashraf, das ist ein 18-jähriger Marokkaner, den habe ich in Casablanca getroffen. Ein sehr, sehr ernst wirkender Junge, muss man ja fast noch sagen. Groß und schlaksig, drahtig, sehnig. Der hat mir erzählt, dass er eigentlich seit Jahren jeden Tag an den Strand geht, ins Meer geht, um zu trainieren, um schwimmen zu trainieren. Und er sagte zu mir auch, in seinem Kopf gibt es nichts außer Europa. Der beschäftigt sich von morgens bis abends nur damit, wie er nach Europa kommen kann. Der ist zur Schule gegangen, nur 6 Jahre, hat so 2, 3 kleine Ausbildungen gemacht. Also das sind eher Fortbildungen zum Automechaniker, zum Elektriker und zum Fensterbauer. Und sagt, naja, er hat da schon irgendwie Beschäftigung gefunden. Die Beschäftigung hat ihm dann vielleicht im Idealfall, so ich es in Erinnerung habe, $60 in der Woche gebracht. Das sind ungefähr 50 Franken. Damit kommt man natürlich nicht weit. Der hat wie alle anderen, mit denen ich gesprochen habe, natürlich auch bei seinen Eltern gelebt und möchte da einfach nur raus. Er hat auch den großen Traum, es nach Europa zu schaffen und dann irgendwie nach 10, 20 Jahren quasi als der gefeierte Held wiederzukommen, der seinen Eltern ein Haus baut. Und das hat halt bisher nicht geklappt. Er hat es 3-mal probiert nach Europa. Bei dieser Massenflucht hat er es bis nach Ceuta geschafft. Er ist anders als viele andere schon viele Tage davor losgegangen. Bevor sich diese Massenbewegung gebildet hat, ist mit dem Zug hin, dann 2 Tage zu Fuß an die Küste und ist dann tatsächlich 14 Kilometer durchs Meer geschwommen. So hat er es mir erzählt. Das lässt sich nicht nachprüfen. Aber es gibt viele Geschichten und es gibt auch Flüchtlingsorganisationen, die das auch beobachten, dass junge Leute 6, 7 Stunden durch das Meer schwimmen, um es nach Ceuta zu schaffen. Er hat es dann geschafft, hat von grauenvollen Szenen berichtet. Also er hatte einen Neoprenanzug an und er sagte mir, je näher er nach Ceuta gekommen ist, desto mehr Leute wären im Wasser gewesen, desto mehr Leute hätten nicht schwimmen können und immer mehr hätten versucht, sich an ihm festzukrallen. Und hätten ihn dann oft auch mit in die Tiefe gerissen. Und er sagt, bei seinem nächsten Versuch wird er keinen Neoprenanzug mehr tragen, damit sich die Leute nicht an ihm festklammern können. Er war dann 2 Tage auf Ceuta, hat sich da im Wald versteckt und ist zurück, als er einfach nichts mehr zu essen bekommen hat. Aber er möchte die Flucht unbedingt wieder machen. Es gibt, glaube ich, andere, die gemerkt haben, dass sie auf dieser Route über Ceuta nicht weiterkommen, weil sie ja weder räumlich noch was jetzt irgendwie Visa- oder Aufenthaltsgenehmigung angeht, wirklich in Europa sind. Es liegt ja immer noch die Straße von Gibraltar dazwischen. Ceuta gehört formal zum EU-Gebiet und sogar zum Schengen-Gebiet. Es gibt dann aber Sonderregelungen, in denen steht, dass man natürlich ein Schengen-Visum braucht, um nach Europa zu kommen. Es gibt natürlich ganz viele Grenzkontrollen, die noch zwischen Ceuta und diesem Traum liegen.
Wahnsinnsszenen, die du da gehört hast und miterfasst hast. Wenn wir noch kurz auf die marokkanische Regierung zu sprechen kommen, welche Schuld trägt sie an dieser Situation? Also Marokko ist auch unterstellt worden, man wolle politischen Druck ausüben, indem man die Massenflucht zugelassen hat. Will sie das?
Also man muss natürlich erst mal sagen, dass Marokko schon ziemlich dem nahe kommt, was man einen Überwachungsstaat nennt. Wir haben natürlich unglaubliche technische Möglichkeiten zu kontrollieren, mit wem sich ihre Bürger treffen, was sie machen, wo sie sich aufhalten. Und natürlich ist der Regierung nicht verborgen geblieben, dass sich da in den Tagen davor etwas zusammengebraut hat, sowohl tatsächlich rein physisch, in dem Sinne, dass viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben, und natürlich auch in den sozialen Medien. Und dann gibt es eben die Aussagen von vielen Migranten, aber auch von Diplomaten oder Geschäftsleuten, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, naja, das war schon auffällig, dass an vielen Kontrollpunkten die Menschen durchgewinkt wurden. Und das führt natürlich zu Überlegungen, Spekulationen, was für ein Motiv hatte die marokkanische Regierung. Und da wurde ja oft genannt, dass sie der spanischen Seite deutlich machen wollte, dass sie das irgendwie keine so tolle Idee fanden, dass der spanische Ministerpräsident den erzliberalen Algerien besucht hat. Das mag so sein, dass man vielleicht dann gedacht hat, okay, man benutzt diese Migranten vielleicht so als kleinen Denkzettel. Aber ich denke, ganz klar ist auch, dass diese Dynamik, diese Eskalation, die dann zur Flucht oder versuchten Flucht von 70.000 Menschen geführt hat, von niemandem vorhersehbar war. Da hat sich eine Eigendynamik entwickelt, die alle überrascht hat und natürlich auch die Migranten selbst überrascht hat. Ja, die haben auch gesagt, das ist ja der totale Wahnsinn, was hier los ist. Also dafür, dass das irgendwie gesteuert ist, gibt es relativ wenig Belege oder gar keine Belege. Was es natürlich gibt, ist natürlich, dass von interessierter Seite, von russischen Accounts, auch von algerischen Accounts, hat natürlich jeder versucht, sein Narrativ zu erzählen. Natürlich kam aus rechtsgerichteten Parteien auch in Europa dann eher die Erzählung, dass jetzt Europa schon wieder überrannt werde von Flüchtlingen und Migranten, was ja in der Realität nicht wirklich passiert ist. Die Menschen waren ja nicht auf dem europäischen Kontinent. Und es hat, glaube ich, kein einziger von diesen 70.000 es wirklich nach Europa geschafft.
Aber in Europa hat es ja sehr eine heftige Debatte ausgelöst, ob man auch die Sicherheit der Aussengrenzen besser gewährleisten müsse. Kritiker haben es auch als Bankrotterklärung bezeichnet für das neue EU-Asylgesetz. Hast du denn den Eindruck, an dieser Grenze von Marokko zu Ceuta, dass sich da längerfristig auch wirklich etwas europaweit entwickeln könnte, was die Sicherheit der Grenze betrifft?
Also was man natürlich schon sagen muss, ist, dass die spanische Regierung gewollt oder ungewollt mit ihrer Politik natürlich dazu beiträgt, dass mehr Menschen aus Marokko über Spanien nach Europa wollen und dass natürlich auch viele Migranten aus Subsahara-Afrika diese Route nehmen oder Versuche zu nehmen. In der Debatte um Migration unterscheidet man ja immer zwischen sogenannten Pull-Faktoren und sogenannten Push-Faktoren. Also ein Pull-Faktor ist quasi, was zieht Migranten an? Was versprechen sie sich von ihrer Flucht in dem Land, in das sie fliehen möchten? Und diese Pull-Faktoren sind bei Spanien natürlich, dass Spanien relativ großzügig ist, was jetzt die Bewilligung von Aufenthaltserlaubnissen ist für Migranten, die dort illegal gelebt haben. Man hat natürlich schon den Eindruck, dort herrscht eine Willkommenskultur, die es vielleicht in anderen Ländern nicht gibt. Also Spanien ist da natürlich schon, unterscheidet sich schon deutlich von anderen EU-Ländern. Und natürlich trägt auch dieses Gerichtsurteil dazu bei, das, glaube ich, viele Marokkaner missverstanden haben. Es gibt das Gerichtsurteil des spanischen Obersten Gerichtshofs, dass derjenige, der auf dem Seeweg die Exklaven erreicht, also auch Ceuta, nicht sofort zurückgeschickt werden kann. Natürlich können sie dann zurückgeschickt werden, aber eben nicht sofort. Und dieses Urteil wurde von vielen marokkanischen Jugendlichen auf absurdeste Art und Weise vereinfacht. Also der Ashraf hat mir dann zum Beispiel erzählt, also er hat dann das oberste Gericht gar nicht mehr erwähnt. Er hat mir dann erzählt, er habe gehört, der Pedro Sanchez hätte persönlich entschieden, dass die Flüchtlinge nicht zurückgeschickt werden dürfen und dass 18 Flüchtlinge pro Tag von Ceuta nach Europa dürfen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber natürlich hat das Auswirkungen. Als Deutschland 2015 die Grenzen geöffnet hat, vor allem für syrische Flüchtlinge, hat das natürlich dazu geführt, dass sich noch mehr auf den Weg gemacht haben. Und das ist natürlich auch Resultat der spanischen Politik.
Ob die EU jetzt irgendwelche Massnahmen greift, dürfte sicher auch damit zusammenhängen, ob es nochmal so einen Ansturm gibt, der vergleichbar ist mit Ende Juli. Was hast du den Eindruck? Könnte sich das tatsächlich wiederholen in diesem Ausmaß?
Das ist natürlich wahnsinnig schwierig vorherzusagen. In dem Ausmaß glaube ich nicht, dass sich das wiederholen wird, weil ich glaube auch, selbst wenn es auf marokkanischer Seite vielleicht ein Motiv gegeben hat, Flüchtlinge durchzulassen, um damit eine Art politisches Statement abzugeben, ist es natürlich brutal nach hinten losgegangen, weil diese Bilder, die es dort gab, die zeugen ja von einem absoluten Kontrollverlust auf der marokkanischen Seite. Und Marokko ist eine Monarchie und Monarchien mögen keinen Kontrollverlust. Das ist ein, würde ich sagen, relativ autoritär regiertes Land mit klaren Strukturen, mit klaren Ansagen, was man darf, was man nicht darf. Und so ein Land, so ein Sicherheitsapparat möchte natürlich nicht vor aller Welt so dastehen. Und gleichzeitig ist Marokko natürlich auch zu Recht stolz auf das, was man erreicht hat, bei all dem, was nicht funktioniert, bei all der Korruption, die es noch gibt, bei den niedrigen Löhnen, hat sich Marokko natürlich unglaublich entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt steht Marokko wieder so da, als arme Nation, aus der alle weg wollen, was ja nicht stimmt. Es gibt ja auch viele junge Marokkaner, die ihre Zukunft im eigenen Land sehen, die Firmen gründen, die studieren, die Marokko verändern wollen. Und wahrscheinlich sind das mehr als diejenigen, die weg wollen.
Danke, Bernd, für das Gespräch.
Gerne, Alexandra, vielen Dank.
Der Bernd Dörries war, wie erwähnt, in Marokko und hat dort mit jungen Menschen und Angehörigen über die Beweggründe dieser Massenflucht geredet. Noch mehr von diesen Eindrücken könnt ihr in seinen Artikeln nachlesen. Ihr findet sie verlinkt im Episodenbeschrieb. Das war es von «Apropos» für heute. Diese Folge hat Sibyl Hartmann produziert und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.